Herzlich willkommen noch von meiner Seite. Obwohl angekündigt und auf unseren Plakaten steht, dass heute das Thema da ist, wie uns unsere Emotionen zu Gott führen, Furcht und Eifersucht, bleiben wir bei dem tollen Thema, das wir letzten Sonntag angefangen haben, Zorn und Wut. Einverstanden? Wer hat letzte Woche einmal über dieses Thema ein bisschen nachdenken müssen und ein bisschen gespürt, was so unter der Oberfläche passiert? Hand hoch! Noch nicht alle. Deshalb machen wir heute nochmal das Thema Zorn und Ärger. Und wenn nächsten Sonntag nicht alle Hände hochgehen, dann macht irgendjemand von uns mit dem Buch Hiob weiter, weil es kaum helfen wird. Nehmt das in den Alltag mit. Es ist so wichtig, dass wir an der Stelle wirklich sehen, was passiert mit unserem Herzen. Wir sind Menschen, die vom Herzen her leben sollen. Und wir machen heute eine Wiederholung. Und dann versuchen wir, die Frage zu beantworten, wohin mit unserem Ärger? Was machen wir mit unserem Ärger? Wir haben letzten Sonntag gelernt, dass geistliche Reife auch emotionale Reife bedeutet. Das ist nicht zu trennen voneinander. Du kannst nicht geistlich besonders reif sein und sehr viel wissen und jeden Tag 5, 6, 7 Zornausbrüche haben. Das geht einfach nicht. Da ist ein Mangel, da ist ein Vakuum, das ist da sind emotionale Löcher, die müssen vom Evangelium her, von Gottes Gegenwart her behandelt werden, gefüllt werden. Wir kommen jetzt wieder in die Herbst- und Winterszeit. Da sind Erkältungen an der Tagesordnung, oder? Und wenn es um das Emotionale geht, dann sind wir als Menschen auch manchmal so wie emotional verschnupft. Wir haben Erkältung, wir niesen, andere brauchen einen Regenschirm, oder? Noch schlimmer ist es, wenn es so wirklich schwere emotionale Rülpser sind, die rauskommen, wie richtige Wut und richtiger Zorn. Hingucken. Keine Angst vor Gefühlen zunächst, weil Emotionen und Gefühle uns zu Gott führen können. Hier sind die wichtigen negativen. Und gibt noch ein paar. Es bleibt, dass das Schönste und Wichtigste, wenn es um das Thema Gefühle geht, dass die Liebe ist, die Freude, der Shalom. Dafür sind wir Menschen geschaffen. Und ein Christ, der nicht weiß, was es bedeutet, sich an seinem Gott wirklich zu freuen, dem fehlt etwas, der ist arm. Und ein Christ, der nicht gelernt hat, dass er in sich keine Liebe hat, weil er lieblos ist von seinem Wesen. Das Wesen der Sünde ist, wir lieben uns selbst. Aber der es nicht gelernt hat, diese Ressourcen des Kreuzes zu nutzen, dass diese Liebe vom Kreuz durch ihn fließt und zu anderen geht, der sollte an der Stelle noch einmal vor dem Kreuz ausharren, weinen und Gott bitten, dass seine Liebe sein Herz füllt. Wie Ärger und Zorn uns zu Gott führen. Zorn und Ärger, das sind zunächst Dinge, die uns von Menschen trennen. Also wenn Liebe und Zuneigung uns zu Menschen ziehen und Menschen zu uns ziehen, dann ist Ärger und Wut das, was in unserem Herz ist, was uns von den anderen Menschen trennt. Das ist zunächst mal wie ein Vulkan, der in unserem Herzen aufbricht, ohne dass wir das gleich bewerten müssen. Aber da ist Potenzial zur Zerstörung. Da ist Lava drinnen, die kann sich gegen Menschen richten. Zunächst mal nicht sofort bewerten, ja, nein, ist es gut oder schlecht. Tatsächlich gibt es im Alten und im Neuen Testament berechtigten Zorn. Epheser 4, 26 und 27. Ein paar Texte zum Thema Zorn habt ihr in eurem Programmheft abgedruckt. Wir beginnen mit Epheser 4. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Zorn, Ärger, Wut können tatsächlich auch zu einer positiven Kraft werden und sind nicht per se schlecht. Und wir möchten lernen, dass alle Gefühle, auch jene, die wir eigentlich gar nicht haben dürften, als Christen, wie wir so oft denken, dass sie ein Fenster öffnen, zunächst tief in unser Herz. Warum gibt es diese Emotionen? Warum macht sich Ärger breit? Warum meldet sich dieses Gefühl des Zorns? Wir möchten das im Alltag einüben. Das bedeutet natürlich, dass wir die Zügel anhalten oder auch mal den Ferrari auf die Bremse gehen. Stopp, langsamer. Bisschen langsamer. Und sehen, was passiert hier. Schwierige Emotionen, diese negativen Emotionen, die wir vorhin eingeblendet haben, ist wichtig, dass wir uns die Frage stellen, warum sind sie da? Sie machen zunächst deutlich, dass diese Welt nicht in Ordnung ist, dass sie unsicher ist. Aber wenn es um das Thema Ärger geht, die Frage zu stellen, warum ist Ärger da? Denn Ärger ist eine Folge von Verletzungen, die in unserem Leben da sind. Sie ist da, weil Menschen nicht so mit uns umgehen, wie wir es uns wünschen, oder weil unsere Grundbedürfnisse oder unsere Grundüberzeugungen übertreten wurden, ja? Weil wir abgelehnt wurden, enttäuscht sind, verletzt und so weiter. Allein mal die Frage zu stellen, warum kommt Ärger hoch, bedeutet einen Schmerz zuzulassen, weil wir etwas mehr von dem fühlen, was uns passiert. Weil wir den Schmerz zulassen und das ist schmerzhaft. So einfach ist das. Schmerz zu fühlen bedeutet, dass es uns wehtut. Und so ist es mit vielen anderen Gefühlen. Aber es ist wichtig, dass wir sie zunächst wirklich zulassen. Und zu wissen, dass wir sie eigentlich sehr, sehr gern verdrängen, das hilft uns, dass wir die Frage stellen, sehr bewusst, okay, es kommt hoch. Warum? Negative Gefühle, die weisen immer darauf hin, dass diese Welt chaotisch ist, sündig ist, ein Kreislauf von Schuld und Not. Und negative Emotionen bringen immer die Frage hoch, warum Gott? Hast du mich vergessen? Warum passiert mir das? Warum beachtet der andere mich nicht so, wie ich es eigentlich verdiene? Und noch einen kurzen Blick auf die Gefühle und Emotionen der Freude. Freude führt uns immer zur Erlösung. Alles, was du an Freude, an Schönheit, an Liebe in dieser Welt erfährst, hat seinen wirklichen Ursprung in der Erlösung, in einem Gott, der diese Welt liebt und der diese Welt erlöst und errettet hat und mit seinem Heil hinein in diese Welt kommt. Wir haben letztes Mal diesen Kreislauf eingeblendet, den wir nennen den unproduktiven Wutkreislauf oder Zornkreislauf. Und so dass es sich uns nochmal einprägt, es gibt keinen Freibrief für Ärger in unserem Leben. Keinen Freibrief für Zorn. Definitiv nicht. Wenn wir enttäuscht sind, wenn wir verletzt sind, macht sich Ärger breit, dieser Vulkan. Wenn wir dann sofort reagieren und wenn wir diesen Versuch dann unternehmen, die Dinge wieder ins rechte Lot zu rücken, die Dinge wieder zu kontrollieren, die Dinge so zu rücken, wie wir sie eigentlich wollten, das, was uns fehlt, dann ist eigentlich der Kreislauf vorprogrammiert, weil wir im Stress, im Zorn, im Ärger anderen wieder Verletzungen zufügen. Ärger bewirkt meistens Ärger. Und wenn du sagst, aber es macht doch auch mal Sinn, Dampf abzulassen, muss man nachdenken, müsste man überlegen. Es ist nicht garantiert, dass wenn du deinem Ärger Luft machst, dass der Ärger weg ist. Studien belegen, dass dort, wo du dich in den Zorn reinsteigerst, dass du nicht so schnell wieder los wirst, nicht so schnell, wie du gedacht hast. In unserem Seminar Wer bin ich? Wie hilft mir das Evangelium, meine Stärken, meine Schwächen und auch mit meinen Stresstendenzen umzugehen, sagen wir, Stress ist nicht messbar und er ist nicht kontrollierbar, wenn er mal wirkt in deinem Leben. Irgendwann, wenn du ausgepowert bist, stellst du dir die Frage, was ist hier eigentlich los? Und wenn du sagst, ich raste einfach aus, das ist mein Naturell. Wir wissen alle etwas von der Kraft von Zorn und Wut. Und trotzdem, lass ihm nicht ohne weiteres freien Lauf. Lass ihn nicht wie einen Lavafluss aus dir heraus. Der Rat ist nicht so schlecht, 10. Nicht schlecht. Wenn es nicht reicht, 10-100. Ist auch nicht schlecht. Und leg's mal auf den Tisch und sag, ich bin ärgerlich. Ich muss überlegen, was ich jetzt tue. In dem Augenblick liegt die Sache auf dem Tisch. In dem Augenblick trennst du zunächst einmal das, was in deinem Herzen passiert, von dem, was dir angetan wurde oder was du erlebt hast, und sagst, ich will nachdenken, ich will wirklich überlegen. Ärger und Zorn ist sehr oft nach außen gerichtet und es ist notvoll, wenn in Ehen, wenn in unseren Gemeinschaften, wenn in unseren Familien an der Stelle so viel an Streit und Ärger und Zorn losgeht. Es geht aber manchmal auch um kleinere Dinge wie einfach einen Zank, einfach eine zu heftige Diskussion, vielleicht ein Meckern aus einem inneren Ärger heraus. Es ist nicht so stark wie Wut. Es ist nicht gut. Oder ein Sarkasmus. Du verletzt, du langst zu. Ich habe eine Liste, sie ist aus dem Buch von Chapman, zu dem Thema Ärger, Zorn, die andere Seite der Liebe. Ich glaube, wir haben noch ein paar Exemplare da. Und er hat eine Liste für mögliche Reaktionen nach außen, offene Aggressionen. Also es geht nach außen. Und wenn du willst, kannst du ein Häkchen machen. Ja? In der Pause hat mir jemand gesagt, er hat überall ein Häkchen gemacht. Sage ich, na, ich habe an einer Stelle keins gemacht. Ich kann schroff und energisch sein, wenn jemand etwas tut, das mich frustriert. Wenn ich meine Überzeugungen ausspreche, wird meine Stimme laut. Wenn mich jemand wegen eines Problems konfrontiert, bin ich wahrscheinlich vorbereitet, mich zu verteidigen. Hast du ein Häkchen gemacht? Niemand muss meine Meinung erraten. Ich bin bekannt dafür, standhafte Ansichten zu haben. Wenn etwas schief geht, konzentriere ich mich so stark darauf, das Problem zu beheben, dass ich die Gefühle anderer übersehe oder übergehe. Ich bin schon oft in Zankereien mit Familienmitgliedern erwischt worden. Auch du? Im Laufe von verbalen Auseinandersetzungen tendiere ich dazu, mich mehrfach zu wiederholen, damit der andere es auch versteht. Ich finde es schwer, meine Gedanken nicht sofort zu äußern, wenn jemand anders offensichtlich Unrecht hat. Wenn du jetzt mehrere von denen angekreuzt hast, bist du vielleicht eher der, der es nach außen zeigt, extrovertiert ist. Sprüche 29, Vers 11 sagt so dazu, ein Tor schüttet all seinen Unmut aus, aber ein Weiser beschwichtigt ihn zuletzt, seinen Unmut. Ein Tor schüttet ihn aus. Und Sprüche 19, Vers 11, Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn. Das ist ein Kennzeichen von Weisheit. Sprüche 14, Vers 17, ein Jezorniger handelt töricht. Ja. Und jemand hat es so formuliert, rede, wenn du zornig bist, und du wirst die beste Rede halten, die du je bereuen wirst. Habt ihr schon mal eine Rede im Zorn gehalten? Die war vielleicht sehr gut. Es war die beste, die du je gehalten hast, die du je bereuen wirst. Und dann gibt es Menschen, die sind entschlossen, dieser Versuchung nach außen hin nicht Raum zu geben. Sie wissen, da ist was los, da ist der Vulkan da. Und dann sagen sie, das darf nicht da sein, ich will es auch nicht nach außen, das wird unterdrückt. Und diese unterdrückte Wut und dieser unterdrückte Ärger, den sieht man nicht sofort, nicht auf Anhieb. Es ist wie Moos, das sich im Schatten, im Keller irgendwo ausbreitet. Es ist da, es ist aber da. Ich habe die Liste von dieser Art von Ärger und Zorn. Sie klingt geistlicher, ihr Lieben. Und ich gebe zu, dass ich lieber so jemandem begegne, wie jemandem auch von den anderen Folien. Wenn ich frustriert bin, werde ich ruhig und weiß, dass es andere stört. Das heißt, du bist dir bewusst, wenn du jetzt deinen Ärger so ein bisschen unterdrückst, der andere kriegt ihn schon mit. Ich neige dazu, zu schmollen und beleidigt zu sein. Hast du schon ein Häkchen gemacht? Wenn ich ein Projekt nicht erledigen will, schiebe ich es auf. Ich kann faul sein. Das ist so ein bisschen passive Aggression. Ich will nicht. Wenn mich jemand fragt, ob ich frustriert bin, lüge ich. Ich sage, nein, alles ist in Ordnung. Hast du das schon mal gesagt? Häkchen gemacht? Sicher nicht gelogen, aber vielleicht gesagt, es ist alles in Ordnung. Manchmal weiche ich absichtlich aus, sodass mich andere nicht behelligen. Wenn jemand mit mir über meine Probleme spricht, starre ich absichtlich hartnäckig geradeaus. Ich beschwere mich über andere hinter ihrem Rücken. Ist ja nicht offene Aggression, ist ja versteckte Aggression. Und nutze nicht die Gelegenheit, offen und direkt mit ihnen zu sein. Manchmal lehne ich es ab, anderen einen Gefallen zu tun und weiß, dass es sie ärgert. Zu was wir alles imstande sind. Menschen. Also nochmal, das klingt etwas geistlicher, aber Ärger ist Ärger, der arbeitet. Das ist das Thema. Und ihn nur wegsperren oder nur irgendwie zu schmollen, ist nicht die Lösung. Es ist immer noch Ärger, der irgendwo den Raum füllt. Wir haben ein Beispiel, wir haben viele Beispiele zum Thema Zorn im Alten und im Neuen Testament. Es gab mal einen König, der ist Ahab. Dieser König hatte kein besonderes Verhältnis zu seinem Gott. Ein gottloser König. Und dieser König wacht eines Morgens auf, keine Ahnung, er muss ein Problem gehabt haben, denn er guckt zum Fenster raus und da sieht er einen wunderschönen Weinberg. Der Weinberg war schon viele Wochen, Monate, wahrscheinlich Jahre da. Neben dem Königspalast ein Weinberg. Und er lässt seine Diener rufen und sagt, wem gehört der Weinberg? Der gehört Naboth. Lass ihn kommen. Der König lässt den Naboth kommen und sagt, Naboth, diesen Weinberg hätte ich gerne zu einem Gemüsegarten umfunktioniert. Tatsächlich, das wollte er, einen Gemüsegarten machen. Ich weiß nicht, ist ein Obstgarten oder ein Gemüsegarten besser? Aber er sagt, ich will den Weinberg, Naboth. Und er merkt schon an der Reaktion, dass dieser Naboth einen Schritt zurückgeht und sagt, Naboth, ich kaufe dir einen schöneren Weinberg, wie du hast. Was würden wir jetzt sagen? Ja. Der Naboth, der noch einen Schritt zurück und sagt, weißt du was, wenn dir der schöne Weinberg auch nicht gefällt, ich habe Geld. Ich will diesen Weinberg haben, denn ich will einen Gemüsegarten draus machen. Und der Naboth sagt, König Ahab, diesen Weinberg habe ich von meinen Vätern geerbt und die Väter haben ihn von ihren Vätern geerbt. Ich will nicht. Und das ist die Reaktion vom Ahab. Da ging Ahab in sein Haus, missmutig und wütend über das Wort, das der Jezreeliter Naboth zu ihm geredet hatte. Dass er gesagt hat, ich gebe dir das Erbe meiner Väter nicht. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Gesicht ab und aß nichts. Was für ein Zorn ist das? Offene oder passiv? Ist eher passiv. Passiver Zorn. Nicht so schlimm, oder? Nicht so schlimm. Bis seine Frau reinkommt, die Isabel. Habt ihr den Namen schon mal gehört? Isabel. Isabel steht für noch mehr Gottlosigkeit wie Ahab. Die ist sehr clever, die muss man nur mal kurz ansehen und weiß, der hat Zorn und Wut. Aber sie weiß nicht warum. Sie sagt, Ahab, mein guter Ehemann, was ist passiert? Und der Ahab sagt, ich wollte den Weinberg vom Naboth haben, aber der Naboth, der hat gesagt, nein. Und dann sagt die Isabel, aber Ahab, du bist der König, oder? Du bist König. Und er ist zornig, wütend, er ist immer noch passiv und Isabel sagt, kein Problem, das übernehme ich. Und sie beauftragt Mörder, den Naboth umzubringen. Und nachdem sie ihn umgebracht haben, senden sie zu Isabel und lassen ihr sagen, Naboth ist gesteinigt worden und er ist tot. Wir sagen, passiver Ärger ist nicht so schlimm, oder? Doch, ist genauso schlimm. Und es geschah, als Isabel hörte, dass Naboth gesteinigt worden war und tot war, sagte Isabel zu Ahab, mach dich auf, nimm in Besitz den Weinberg des Jezreeliters Naboth, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben. Denn Naboth lebt nicht mehr, er ist tot. Und es geschah, als Ahab hörte, dass Naboth tot war, da machte sich Ahab auf, um in den Weinberg des Jezreelitas Naboth hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Es ist genauso tragisch. Wir müssen etwas damit machen. Und die Frage ist, wohin mit unserem Ärger? Zunächst einmal, warum ist er da? Was ist der Mangel? Dann könnte man an der Stelle vom Evangelium her sehen, dass Bedürfnisse, dass Mangel in dieser Welt ganz natürlich ist und dass in Gott eine Beziehung da ist, die uns über Mangel hinweghilft. Nicht allen Mangel immer stillt, aber darüber hinweghilft. Und dann die Frage, wohin mit dem Ärger? Wir haben den Text aus Markus 3, 1 bis 5. Ich lese ihn und ihr dürft mitlesen, ihr habt das in eurem Programm oder ihr habt eure Bibel mit dabei. Markus 3, ein fantastischer Text. Unfassbar menschlich, real, schön für uns. Als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können, beobachteten aufmerksam, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Können wir uns das vorstellen? Hier sind eine Gruppe von Pharisäern, die wissen, jetzt kommt dieser Kranke in die Synagoge. Mal sehen, was Jesus macht. Der kann ihn nämlich heilen. Die waren sicher, dass Jesus ihn heilen kann. Ja, mehr Glauben gab wie die Jünger oft. Aber wir sind gespannt, wird er ihn heilen? Denn wenn er ihn heilt, heilt er am Sabbat und dann haben wir einen Grund, ihn anzuklagen. Die beobachten, der kommt rein und dann sagt Jesus, steh auf und komm nach vorn. Steh auf und komm nach vorn. Und den anderen stellt er die Frage, also jetzt den Pharisäern, was ist richtig am Sabbat, Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Schweigen. Schweigen. Und der Jesus hat dieses Schweigen ausgehalten und dann guckte einer nach dem anderen an. Das sagt unser Text. Er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn, einen nach dem anderen, voll Zorn. Und jetzt ist hier etwas, was ich glaube, was göttlich ist und auch nur bei Gott wirklich funktioniert oder bei diesem Kreuz, bei diesem Ort auf Golgatha, wo Zorn und Liebe zusammengehen. Er sah sie an, voller Zorn und voller Liebe, voll Mitgefühl. Tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Dann befahl er, der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Und anschließend der nächste Satz sagt, dann entschließen sie sich, Jesus umzubringen. Das wusste Jesus auch. Aber das ist seine Reaktion, Zorn und Liebe. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Was sollen wir tun? Diese Pause, diese Stille ist schon mal ein Hinweis. Langsam, langsam, wenn Zorn hochkommt. Bei Jesus war es ein völlig gerechtfertigter Zorn, ein heiliger Zorn, ein Zorn, der Positives bewirkt hat. Ich bin sicher, er hat in den Augenblick mit seinem Vater gesprochen. Denn im Johannesevangelium haben wir so einen schönen Hinweis, der sagt, wo der Herr Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Was tut der Vater? Gute Möglichkeit. Psalm 4, Vers 5. Wenn ihr zornig seid, ihr habt diesen Vers auch bei euch, ein sehr schönes Wort. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch dabei nicht. Denkt nachts auf eurem Lager nochmals nach und schweigt. Nachdenken. Nachdenken kostet Kraft. Nachdenken bedeutet, dass wir Gott unser Herz hinhalten und sagen, das ist jetzt in meinem Herzen. Es dürfte eigentlich nicht da sein, habe ich da. Es ist kein heiliger Zorn, es ist unheiliger Zorn. Denkt nach in eurem Herzen. Haltet Gott euer Herz hin. Über was sollen wir noch nachdenken? Vielleicht über uns? Vielleicht kommen wir dann auf die Idee, dass, das, was uns bei dem anderen wie ein Riesenbalken erscheint, eigentlich nur noch ein kleiner Splitter ist. Aber der Balken ist bei uns. Vielleicht, kann sein. Wenn wie sich der Zorn legt. Und wenn wir die Sache mal aus einer anderen Perspektive betrachten, kann es sein, dass wir wirklich erkennen, das, was der andere getan hat, das ist ein kleiner Splitter. Bei mir ist der Balken. Denkt nach, worüber sollen wir noch nachdenken? Ganz sicher über Gott nachdenken, über Gottes Wesen, Gottes Eigenschaften. Da legt sich unser Zorn. Worüber noch? Vielleicht über Gottes Güte, dass er auch zu uns gut ist, dass es ein guter Gott ist, der uns nicht vergisst. Obwohl wir den Eindruck ja manchmal haben. Und indem wir über diese Fragen nachdenken, könnte in unserem Herzen der Wunsch entstehen, diesen Ärger zu kanalisieren, konstruktiv zu nutzen und die Frage zu stellen, wie würde eine liebevolle Antwort auf diese Situation sein? Den anderen in Liebe konfrontieren, wenn ein Fehler gemacht ist, ist der schwerste Weg. Es ist viel leichter auszuweichen. Deshalb haben wir noch einen Vers über Freundschaft in unserem Programm. Der Freund wagt einen chirurgischen Eingriff in Liebe, aus Liebe, weil er dem anderen helfen will. Ja, da war auch Zorn. Warum geht er diesen Weg? Man kann schon manchmal zornig sein, bis hinein in unsere Kreise. Warum geht er diesen Weg so weit in die Gottesferne? Wie können wir ihm helfen? Aber aus diesem Zorn heraus dann diese Entscheidung zu treffen, ich möchte dem anderen helfen. Ich gehe nicht meinen Weg des geringsten Widerstands. Ich lasse es mich etwas kosten, denn Gottes Zorn geht dem anderen nach, er warnt, er sucht Wege, Wege des Heils, Wege, die zum Heil führen. Das war Gottes Herz durch die ganze Heilsgeschichte. Immer, immer, immer. In Jeremia 12, Vers 7 steht folgender Satz. Ich habe mein Haus, dieses Haus ist sein Volk, mein Haus verlassen, mein Erbteil verstoßen. Ich habe den Liebling meiner Seele in die Hand seiner Feinde gegeben. Das Volk Gottes musste viel leiden, weil es sich immer wieder den Götzen zugewandt hat, immer wieder Gott den Rücken zugekehrt hat. Aber hört etwas von Gottes Herzen. Ich habe den Liebling meiner Seele in die Hand seiner Feinde gegeben, als Korrekturmaßnahme. Oder Hosea 11, Vers 7. Mein Volk ist mir untreu und lässt sich nicht davon abbringen. Sie rufen ihre Götzen, doch die können ihnen nicht helfen. Ist auch bei uns manchmal so, dass wir uns unseren Götzen zuwenden. Macht. Und jemand zu sein in dieser Welt. Und viele anderen Götzen. Sie können ihnen nicht helfen. Ach, wie könnte ich dich im Stich lassen? Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Gott redet mit sich und dann mit seinem Volk. Nein, es bricht mir das Herz. Ich kann es nicht. Ich kann dich nicht aufgeben. Also, es bricht Gottes Herz, dieses Volk völlig in die Irre laufen zu lassen. Wir haben dieses Lied am Anfang des Gottesdienstes gesungen. Herr, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Viele haben sich an diesem Text gefreut. Und es ist das Evangelium, es ist unser Evangelium, unser Stolz. Ich habe darüber nachgedacht, dieses Lied kann ich nur singen, weil Gott auf Golgatha heftige Gefühle gezeigt hat, heftige Emotionen gezeigt hat. Gefühle des Zorns und der Liebe. Sonst hätten wir das nicht singen können. Weil Gott zornig war auf Sünde, auf Schuld, auf das, was wir produzieren. Aber sein Inneres, sein Herz hat ihn geschmerzt und deshalb hat er einen Weg gesucht. Deshalb sendet er seinen Sohn in die Welt und dann trennt er mich von der Sünde. Und dann nimmt er meine Sünde und deine und legt sie auf seinen Sohn und dann schlägt er zu. Es war kein anderer Weg, es war keine andere Rettung, weil Gott gerecht und heilig ist. Und Zorn ist die Reaktion auf Schuld und Sünde und Verirrung von uns Menschen. Aber sie trifft nicht mich, sondern seinen Sohn. Und deshalb kann ich laut und freudig singen: Herr, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Über sowas nachzudenken, zu grübeln, vor Gott zu ringen und ihn zu bitten, dass er mir die Fehler für meine Schuld öffnet, dass ich es sehen kann, dann werde ich nicht mehr so ohne weiteres auf den anderen zornig sein. Das ist so fantastisch, dass Gott Gefühle gezeigt hat auf Golgatha und dass wir auch nicht Angst haben brauchen vor Gefühlen. Denk darüber nach. Nachdenken heißt eine Pause einlegen. Nachdenken heißt diese Spannung mal aushalten, dass nichts passiert. Nachdenken heißt nicht spontan zu sein, sofort immer zu reagieren mit destruktiven Reaktionen. Nachdenken heißt, sie eine Auszeit nehmen, so wie die Sportler. Auszeit. Sie brauchen die Auszeit, der Trainer muss mit ihnen ins Gespräch kommen. Trainiere es ein, übe es ein. Es ist eine echte Hilfe. Ärger und Wut kann sich legen, kann sogar abgelegt werden. Wir haben noch ein wunderschönes Wort. Psalm 37, 7 bis 8. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte. Was für eine Ruhe liegt in diesem Wort, oder? Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Gerate nicht in Zorn über den, der seinem bösen Weg auch noch, auf seinem bösen Weg auch noch Erfolg hat. Gerate nicht in Zorn über einen Menschen, der seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt. Sag dich los vom Zorn, leg deine Wut ab. Lass dich nicht von deiner Entrüstung beherrschen. Es führt nur zum Bösen. Was für eine Herausforderung. Ärger und Wut kann abgelegt werden. Natürlich ist das nicht einfach. Gar keine Frage. Du brauchst die Ressourcen. Da sind sie. Und in Gottes Wort ist immer auch Kraft. In Gottes Wort ist auch die Kraft. Dieses Wort an sich hat Kraft. Prüfe es im Alltag. Lass ab vom Zorn. Mach die Hand auf. Sei der Verlierer. Ist auch die Botschaft des Kreuzes. Es gibt gar keine anderen Möglichkeiten an manchen Stellen als Zorn abzulegen. Wie soll ein Sohn mit der Tatsache klarkommen, dass der Vater ihn nicht liebt? Der Vater hat entschieden, ihn nicht zu lieben. Das gibt es in unseren Reihen. Der Sohn kann das nur akzeptieren und sagen, ich akzeptiere das. Ich lasse los, ich vergebe. Das ist mit einem Thema, Ärger, Wut, hat etwas mit dem Thema Vergebung zu tun. Und ich lasse dieses Vakuum, das in meinem Leben ist, in meinem Herz ist, von Gottes Liebe füllen. Eine Ehefrau, die einen Perfektionisten geheiratet hat, die muss sich irgendwie damit arrangieren, oder? Geht ja gar nicht anders. Dieser Perfektionist, der ist selbst jemand, der ständig irgendwie in seinem Herzen den Eindruck hat, das passt nicht. Diese Ehefrau muss das irgendwo abgeben, damit klarkommen und diesen Ehemann so lieben. Und man könnte viele, viele Beispiele geben. Und man könnte Beispiele geben, die ganz tief in ein Leben hineinschneiden, die etwas weniger reinschneiden, wie Arbeitslosigkeit, Krankheit und so weiter, oder die punktuell unseren Alltag betreffen. Aufmachen. Und dann kommt sofort die Frage, aber wer denkt dann noch an mich? Dann kommt Angst und Furcht in unser Leben. Wie wird das werden? Wie geht das? Und Psalm 37 sagt, überlass dich und überlass das ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Das wollen wir lernen. nachdenken, warten, sehen, dass Ruhe einkehrt und dann eine Perspektive Gottes reinkommt. Es kann sein, dass du mal handeln musst, mal konfrontieren musst. Aber lass eine Zeit des Nachdenkens. Lass Gott in deinem Leben wirken. Warte ruhig, bis er eingreift. Wir wollen das in der kommenden Woche wirklich üben. Wir wollen ein Jahr haben für ein Training. Christsein bedeutet zu trainieren. Vom Kreuz her wirklich, also richtig tief ansetzen. Aber ein Training anzustreben. Es wird nicht sofort klappen. Wenn es nicht klappt, zeigt es dir etwas von deiner Sündhaftigkeit und auch dann führt es dich zu Gott. Emotionen können zu Gott führen. Wir wollen warten. Wir wollen nächstes Jahr weitermachen mit dem Thema Emotionen und nächsten Sonntag von Hiob lernen. Das passt. Das ist ein großartiges Vorbild des Glaubens, des Vertrauens. Aber von ihm haben wir gelernt, die Gefühle auf den Tisch zu legen. Es auszusprechen, mit Gott zu ringen, dass immer all das, was dieser Vulkan ist, in die Richtung geht, nicht in Richtung Menschen. Ja, wir haben Fehler gemacht, wir werden Fehler machen. Wir dürfen gleich anschließend nach dem Gebet ein Lied hören, ein Solo zum Thema »Nimmst du mich noch einmal an?« und wollen uns darüber freuen, dass genau das die Botschaft des Kreuzes ist. Ich bete noch mit uns. Guter und weiser Gott, ich danke dir, dass wir dein Wort in den Händen halten dürfen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass du ein zorniger Gott bist. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass dein Sohn, dieser vollkommene Mensch, tiefen Zorn empfunden hat. Ich danke dir für dieses Bild, wo sich Zorn und Liebe mischen in dem Herzen von Jesus. Das Gleiche bei dir, mein lieber Vater. Ich möchte so ein Herz haben, dass dort, wo es notwendig ist, ich diese Gefühle des Ärgers zulasse, aber dass gleichzeitig eine tiefe Liebe, eine Sehnsucht nach Hilfe in meinem Herzen aufbricht. Ich möchte dich bitten, dass unsere Gemeinde menschlicher wird an der Stelle, mit Gefühlen, mit den, wir sagen, positiv und negativ. Sie sind zunächst da. Dass wir sie nicht verdrängen und tief in unser Herz sehen, das uns immer, immer zu dir führen wird. Danke für ein kraftvolles Evangelium für die vor uns liegende Woche. Wir beten dich an. Amen.